Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Auch von meiner Seite ein reich gesegnetes Osterfest. Unser Herr Jesus Christus lebt. Amen, hat der Chor mehrfach gesungen. Und die Auferstehung ist das große Amen Gottes über das Heilswerk, das Christus für uns geschaffen hat am Kreuz von Golgatha. Und darüber wollen wir uns freuen und unseren Herrn anbeten. Und lasst uns aufstehen. Ich würde sehr gerne aus Markus 16 noch die Ostergeschichte lesen und dann auch einen Vers aus dem Kolosserbrief unserer Predigt zugrunde legen. Markus 16, Vers 1 bis Vers 7. Und als der Sabbat vorüber war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sehr früh am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab. Und sie sagten zueinander: Wer wälzt uns den Stein von dem Eingang des Grabes? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen einen Jüngling zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem langen weißen Gewand. Und sie erschraken. Er aber spricht zu ihnen: Erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin und sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Amen. Aber bleiben wir noch stehen. Und wir lesen jetzt Kolosser 3, Vers 1 und 2. Wenn ihr nun mit dem Christus auferstanden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Herr Jesus Christus, bitte sende dein Wort und lass es wirken, wozu du es gesandt hast. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Ostern ist die zentrale Lehre, wie wir schon gehört haben, der Bibel. Christus ist von den Toten auferstanden. Mit dieser Botschaft steht oder fällt das Christentum überhaupt. Matthias hat im Zuge seiner Anbetungszeit, die er mit uns geleitet hat, schon gelesen: Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Das heißt, wenn einer Kirche die Botschaft der leiblichen Auferstehung fehlt, dann fehlt ihr das Wesen des christlichen Glaubens. Dann fehlt dieser Kirche der christliche Glaube überhaupt. Auch wenn sie sich Kirche nennt. Sie ist wie ein schöner Rahmen ohne ein Gemälde darin. Leer, hohl. Denn Fundament und Grundpfeiler des christlichen Glaubens ist das leere Grab, der auferstandene Christus. Will eine Kirche oder Gemeinde wirklich christlich sein, dann predigt sie Christus, Karfreitag haben wir gehört, den Gekreuzigten. Und will sie christlich sein, dann predigt sie Christus, den wahrhaftig Auferstandenen. Und deshalb feiert die Christenheit ja auch den Sonntag. Wir bekommen manchmal Brief von unseren lieben adventistischen Freunden, die wir sehr schätzen, auch in der Aufrichtigkeit ihres Glaubens. Aber sie möchten immer gerne, dass der Gottesdienst am Samstag gehalten wird. Aber die Bibel zeigt uns, dass die erste Gemeinde ihren Gottesdienst am Sonntag gehalten hat. Die Bibel kennt keinen besonderen Osterfeiertag einmal im Jahr, um sich an die Auferstehung zu erinnern. Sondern sie erzählt uns davon, dass die Gemeinde jeden ersten Tag der Woche als den Tag des Herrn und den Tag seiner Auferstehung feierte. Für sie war jeder Sonntag Ostertag, weil Jesus am ersten und nicht am siebten Tag der Woche auferstanden ist. Darum feiern auch wir den ersten Tag der Woche. Die Auferstehung hat alles geändert, auch den Kalender. Der Sabbat galt für die Schöpfungsordnung. Aber der Sonntag gilt für die Heilsordnung. Denn das Heilswerk ist größer als das Schöpfungswerk. Da uns doch die Auferstehung des Herrn nicht nur einen Tag der Ruhe von unserer Arbeit, sondern eine ewige Ruhe von allen unseren Sünden verschaffte, einen ewigen Sabbattag. Gott hat mit der Auferstehung Jesu unseren Ruhetag gewechselt. Er hat ihn vom Ende einer mühevollen Arbeitswoche nun an den Anfang der ewigen Heilsruhe gesetzt. Mit dem Tag der Auferstehung begann die Ruhe für das Volk Gottes. Darum feiern wir jeden Sonntag. Das dürfen wir als Arche Gemeinde auch neu aufnehmen. Jeden Sonntag feiern wir die Auferstehung des Herrn. Denn er ist auferstanden am ersten Tage der Woche. Und unser heutiger Text spricht nun nicht allein von der Auferstehung Christi, sondern auch davon, dass wir mit ihm auferstanden sind. Wir haben gelesen, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid. Diverse andere Bibelstellen betonen das ähnlich. Römer 6, Vers 4 haben wir im Zuge des Römerbriefs ja durchgenommen. Gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir, damit wir in einem neuen Leben wandeln. Wir sehen, die Botschaft der Bibel ist nicht nur, Christus ist auferstanden, sondern sie lautet auch, wir sind mit ihm auferstanden. Das ergibt sich, und ich möchte kurz anreißen, das ist ein bisschen Theologie, aber das ist ja das Fundament unseres Glaubens. Die Bibel zeigt uns, dass wir in dreifacher Weise als Gotteskinder mit Christus auferweckt sind. Einmal dadurch, dass wir mit Christus vor ewigen Zeiten eins gemacht worden sind. Das bezeichnen Theologen als die mystische, allerdings nicht esoterische Einheit mit Christus. Sondern sie will sagen, durch den Glauben sind wir in ihm und er in uns. Und das nicht erst im Hier und Jetzt, sondern von Ewigkeit her. Das haben wir im Römerbrief auch schon betrachtet. Seine Kinder sind nicht erst seine Kinder, seit sie sich bekehrt haben, sondern sie sind schon seine Kinder von Ewigkeit her, aufgrund des Bundes der Erlösung, den der Vater und Sohn und Heiliger Geist uns zu gut geschlossen haben. Im Herzen Gottes sind seine Kinder schon von Ewigkeit her eins mit ihm. Und deshalb ist es logisch, wenn wir in ihm sind und er in uns, dann geschieht das, was mit ihm geschieht, auch mit uns. Ist er gekreuzigt, sind auch wir gekreuzigt. Ist er auferstanden, sind auch wir auferstanden. Wir sind mit Christus auferweckt durch unsere Einheit. Unsere vom Himmel her geschenkte ewige Einheit mit Gott. Und wenn das Haupt aufersteht, dann ist doch klar, dass auch die Füße und die Arme auferstehen. Wir sind von Ewigkeit her Glieder am Leibe Christi. Halleluja! Und ich sehe, wie ihr alle strahlt. Das ist ein Geheimnis. Das ist ein großes Geheimnis. Wir sind Kinder des Bundes, Kinder der ewigen Erlösung. Aber wir werden nach der Bibel auch noch in einem anderen Sinne mit auferweckt. Und zwar durch die Auferstehung unseres Leibes. Das lehrt die Bibel auch klipp und klar. Durch Christi Auferstehung ist auch die Auferweckung unserer Leibe am Ende der Tage garantiert. Deshalb sagt die Bibel in 1. Korinther 15, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen. Wenn einer der Erstling ist, deutet es darauf hin, da kommt noch was mehr. Danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Also wir werden mit auferweckt in unserer leiblichen Auferstehung. Also es gibt die sogenannte repräsentative Mitauferstehung als die ewigen Glieder am Haupt Jesu. Und es gibt eine Mitauferweckung, die unsere verstorbenen Leiber betrifft. Sie werden auch auferstehen, weil Jesus es ist. Aber zwischen diesen beiden gibt es noch eine dritte Art unserer Auferweckung mit Christus. Und das ist die geistliche Auferweckung. Alle Kinder Gottes sind auch geistlich mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt. Und davon redet unser Text jetzt hier. Kolosser 3, 1 bis 2 oder Vers 1. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist. Man kann auch übersetzen, seitdem ihr nun mit Christus auferweckt worden seid. Von da an ist etwas anders. An anderer Stelle schreibt Paulus, Epheser 2, 4, Gott aber hat auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Hier haben wir es wieder. Da wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht und hat uns mit auferweckt. Er beschreibt den natürlichen, gottfernen Menschen als geistlich tot. Im Grabe liegend. Freunde, was passiert mit einer Leiche? Sie stinkt. Sie verwest. Sie verdirbt. Und damit ist der Zustand eines Menschen ohne Gott beschrieben. Er verstrickt sich immer mehr in seine Sünde. Er wird immer verdorbener, immer unmoralischer. Wir freuen uns über das Internet, muss ich wirklich sagen. Auch jetzt ist das Internet, während wir Gottesdienst feiern, unser Diener. Noch nie zuvor in der Geschichte der Gemeinde konnten wir das Evangelium so weit ausbreiten wie heute durch die neue Technologie. Und zugleich ist das Netz ein endloser Pool von Schweinerei und Verbrechen geworden. Deepfake heißt das neue Wort, das durch die Medien geistert. Ich wusste erst gar nicht, was das ist und habe natürlich die KI befragt. Ja, was glaubt ihr denn? Ein älterer Mann kann das auch noch, nicht wahr? Aber darum geht es jetzt nicht. Die Sache ist viel zu ernst. Dann bekam ich die Antwort, manipulierte Bilder, digitale sexualisierte Gewalt und alles, was damit zusammenhängt, ging und geht durch unsere Medien. Die menschliche Niedertracht wird immer diabolischer. Armes Deutschland, soll das deine Zukunft sein, fragt man sich. Einerseits bin ich ja auch begeistert, dass die Menschheit jetzt sich wieder aufmacht, um zum Mond zu fliegen. Sie sind ja gerade unterwegs, habt ihr gehört? Und kommen irgendwann wieder zurück, hoffe ich. Zum Mond und zum Mars wollen sie. Ich garantiere euch, die Planeten, die heute noch im Weltraum in Ruhe, voller Frieden ihre Bahn ziehen, die werden wie die Erde bald Räume der menschlichen Schande und Zerstörung sein. Warum? Weil der Mensch gefallen ist und den Keim des Bösen überall hinträgt, wohin er hinkommt. Das ist es, was Paulus sagt. Er ist tot in Sünden und Übertretungen. Eine Leiche, stinkend, verrottend, verdorben. Das ist der Grund, warum auch bei dir zu Hause so viel Zerrüttung herrscht. Pfarrer Busch fragte seine Konfirmanden einmal, bei wem von euch ist Krach zu Hause? Er hatte mehrere hundert Konfirmanden damals in Essen. Dann ging ein Wald von Händen hoch, fast alle oder alle schienen Krach zu Hause zu haben. Dann hat er gesagt, entschuldigt, ich muss die Gegenfrage stellen, bei wem ist kein Krach zu Hause? Dann hat sich tatsächlich ein junger Konfirmant gemeldet. Und dann sagt er, wie kommt das, dass bei dir kein Krach zu Hause ist? Ja, ich wohne allein, sagt er. Das ist es. Überall ist Krach. Überall ist Sünde. Überall ist Zerrüttung. Überall ist Mord, Gewalt, Lüge, Unwahrheit, Finsternis, Dunkelheit, Lust, Begierde, Schande, Krieg, Mord, Tod. Auch die Alleinwohnenden haben keinen Frieden, wenn sie denn nicht mit Christus auferweckt sind. Wenn sie nicht von Neuem geboren sind und Frieden mit Gott empfangen haben. Die Bibel beschreibt unsere Gesellschaft aufrüttelnd als ein Feld voller Totengebeine. Zu mehr ist sie nicht nütze, sie ist tot in ihrer Feindschaft zu Gott, in ihrem Unglauben. Möglicherweise gehörst auch du heute Morgen hier oder draußen, die du übers Internet den Gottesdienst mitverfolgst, auch zu den Toten, die auf dem Felde liegen. Während wir hier so sprechen über den Zustand der Menschheit, entdeckst du genau so, wie der Mann sagt, es ist mit uns, mit mir. Deine Leidenschaften, deine Süchte, dein Stolz, deine Rechthaberei, Jähzorn, deine Verhärtung des Herzens, Hass, Heuchelei, Geiz, Lügen, all das reißt dich immer tiefer in den Tod. Du bist tot in Sünde und Übertretung. Es gibt nur noch eine Hoffnung. Hörst du? Es gibt nur noch eine Hoffnung für dich und die heißt Auferstehung. Du brauchst eine Auferstehung. Du bist so tot, dass ohne sie du keine Zukunft hast. Und das ist, was der Apostel sagt. Du brauchst eine Lazarusstunde, den Jesus einmal aus dem Grab gerufen hat. Lazarus war gestorben. Er roch schon, lag bereits 4 Tage im Grab. Aber dann kam Jesus. Der sagte zu den Umstehenden, hebt den Stein weg. Und dann rief der Heiland mit lauter und vollmächtiger Stimme, Lazarus, komm heraus. So erging es allen lebendigen Christen. Es gab einen Tag in ihrem toten Dasein. Da rief Jesus sie bei Namen und sie leben heute und in Ewigkeit. Und ich bitte euch, ihr Gläubigen, betet jetzt. Ich bitte euch, hebt den Stein weg. Hier sind Menschen, die sind noch tot. Aber Gott ist gerade dabei, durch sein Wort sie zu rufen, sie aufzuerwecken. Und wir beten. Wir beten, während wir predigen. Betet für verlorene Seelen. Und ich darf meinen Dienst heute in der Tat so verstehen, dass es ein Ruf zum Leben ist. Mein Freund, komm heraus und lebe, sodass du für immer auferweckt bist mit Christus und in einem absolut neuen Leben stehst, in einem Leben des Glaubens. Und das ist, was unser Text sagt und meint. Seitdem ihr nun mit Christus auferweckt worden seid. Das ist der Punkt. Bist du mit Christus auferweckt? Und was dann? So sucht das, was droben ist. Wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Stell dir, das ist ja eine Analogie, die Paulus hier aufmacht. Stell dir vor, ein körperlich toter Mensch wird aus seinem Sarg oder seinem Grab gerufen und er wird lebendig. Was meinst du? Wird er sich auf die andere Seite drehen und sagen, lass mich in Ruhe, es ist gemütlich hier? Unvorstellbar. Wenn einer tot ist, im Sarg liegt oder begraben ist oder in einer Grabeshöhle ist und er wird lebendig, was passiert? Will er da bleiben? Nein! Er will raus! Und das ist es, was passiert, wenn du durch den Glauben und die Kraft des Heiligen Geistes mit auferweckt bist in Christus. Dann willst du nicht auf dem Friedhof bleiben. Dann willst du da raus! Aus dem Gestank des Todes. Du willst zum Leben, zum Licht. Für einen Toten ist ein Grab ein sehr passender Wohnort. Aber in dem Moment, in dem der Tote lebendig geworden ist, nicht mehr. Dann will er dort unter keinen Umständen bleiben. Und wenn er dem Grab nicht allein entfliehen kann, dann wird er so lange rumoren und wird schreien, holt mich heraus. Gräber sind für Tote, aber nicht für Lebendige. Die halten es da nicht aus. Tod und Leben versöhnen sich nie. Ich habe doch hier schon meine Zeit. Das ist, ja, ich lebe noch, Apple. Ja, verzeiht mir, das ist, glaube ich, schon das dritte Mal, dass mir das passiert. Das kommt, wenn der Pastor so rumrudert. Dann fragt Apple auf einmal, sind Sie gestört, nicht wahr? Und ich stehe hier immer noch. Ja, 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 ja. Und wenn ich da jetzt nicht antworte, dann klingelt er die ganze Zeit meiner Predigt hier. Deswegen versuche ich mal, sie abzugeben. Also zurück, ich entschuldigt bitte. Gräber sind für Tote, haben wir gesagt, und nicht für Lebendige. Die halten es da nicht aus. Tod und Leben versöhnen sich nie. Sie sind Feinde, sie sind gegensätzlicher als Feuer und Wasser. Und so ist es, mein Freund, mit der geistlichen Auferweckung. Wenn du zum Leben mit Gott gelangst, wenn du durch den Heiligen Geist von Neuem geboren wirst und mit Christus auferweckt bist, dann fliehst du aus deinem alten Leben, so wie der Tote, der lebendig geworden ist in seinem Grab. Du fliehst aus dem Leben deiner Sünde. Denn wer lebt, der liebt das Leben. Der trachtet nach dem, was droben ist. Das Leben aus Gott hat eine natürliche Sehnsucht, den Tod zu verlassen. Oft wird gesagt, wenn ich mich bekehre, dann muss ich alle Freuden aufgeben und dann kann ich nur noch ein Leben mit lauter Verboten führen. Das ist großer Unfug. Wenn du göttliches Leben empfangen hast, dann will deine neue Natur keine Sekunde länger in den Gräbern dieser Welt verweilen. Wenn du noch in den Gräbern dieser Welt verweilen willst, dann ist das ein Zeichen, dass du noch tot bist. Aber wenn Gott dich lebendig gemacht hat, mit Jesus Christus auferweckt, dann eilst du. Dann willst du nichts anderes als raus und sofort das neue Leben in Christus genießen. Dann trachtest du in der Tat nach dem, was droben ist. Du willst nicht länger in der Finsternis bleiben. Ein Lebendiger ist ein völlig anderer Mensch als ein Toter. Gott hat ihn verwandelt. Und jetzt sind nicht mehr Särge, Gräber und Friedhöfe sein Zuhause, sondern sein Herz ist versetzt in himmlische Regionen, wie Paulus an einer anderen Stelle schreibt, Epheser 2, Vers 6. Gott hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Himmlische Regionen heißt himmlisches Leben. Schon hier auf der Erde, wenn du heute zum lebendigen Glauben kommst, dann setzt Gott dich in eine andere Welt. Das heißt, lass dein Handeln dem neuen Leben entsprechen. Wir haben eine wunderbare Geschichte im Alten Testament von Abraham. Der Herr hatte zu ihm gesagt, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Da machte sich Abraham unverzüglich auf, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Er zog aus dem Land des Götzendienstes aus, auf der Stelle. Er ließ sich auch von seiner gottlosen Verwandtschaft nicht mehr halten, hörst du? Und von seinen alten Freunden und von seinen alten Gewohnheiten. sondern er gehorchte dem neuen Leben in seinem Herzen. Wir lesen in Hebräer 11 von ihm: Durch Glauben gehorchte Abraham und zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Der Patriarch war auferstanden zu einem neuen Leben im Glauben. Und von dem Tage an trachtete er nach dem, was droben ist, nach dem neuen Jerusalem, nach der Stadt des lebendigen Gottes. Und das ist meine herzliche Bitte im Namen Jesu. Zieh auch du aus deinen alten Freundschaften. Zieh aus. Aus deinen alten Bindungen. Deinen religiösen Ritualen. Deinem Aberglauben. Dem Okkultismus. Der alten Esoterik. Zieh aus der Region des Todes. Gott hat dich lebendig gemacht. Du bist ein neuer Mensch geworden. Du bist auferweckt mit Christus. Darum lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber, schreibt Paulus, fliehe die Lüste der Jugend und fliehe auch die Lüste des Alters. Jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinen Herzen anrufen. Wir laden dich ein, auszuziehen aus dem Lande des Todes, der Sünde und Schande, und komm mit uns und folge Jesus nach zu jener gelobten und herrlichen Stadt Jerusalem. Halleluja. Amen. Amen. Gott möge uns segnen. Auch sagt die Bibel, flieht die Unzucht. Und sie sagt 1. Timotheus 6, du aber Mensch, du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld und Sanftmut. Darum eile, sagt die Schrift zu Lots Frau, eile und rette deine Seele. Zögere keinen Augenblick, das Böse zu verlassen, wie Jesus das Grab verließ. Während ich das studierte, ist mir diese Analogie noch ein Stück weiter entgegengekommen. Das möchte ich zum Schluss mit euch teilen. Lasst uns von Jesus lernen, was das Ausziehen betrifft. Wann verließ Jesus das Grab? Er musste die Schande der Menschen ertragen. Ihre schreckliche Sünde im Zorn Gottes durchkosten und ihren Tod auf sich nehmen. Aber als er das Werk der Erlösung vollbracht und die Finsternis des Todes um unseretwillen ertragen hatte, wie lange blieb er darüber hinaus noch im Grab? Wie lange wollte er noch in den Gefilden des Todes verweilen? Die Bibel berichtet uns, wir haben es gelesen, und sehr früh, das hat mich irgendwie gepackt, sehr früh am ersten Tage der Woche, als die Sonne aufging, kamen die drei Frauen zu dem Grab und sahen, dass der Stein abgewälzt war. Das heißt, Jesus verließ das Grab noch vor Sonnenaufgang, vor dem Morgengrauen. Lukas schreibt, als es noch finster war. Er wartete nicht noch bis Mittag in dem Grab oder bis Nachmittag, sondern als er durch Gottes Geist vom Tode erwachte, blieb er keine Sekunde länger in der Gruft. Er verließ unvermittelt früh, sehr früh das Grab. Manchmal habe ich gedacht, es heißt, er ist 3 Tage im Grab geblieben. Aber sie waren sehr knapp, die 3 Tage. Und Jesus wollte nicht eine Sekunde länger da verweilen, sondern als es soweit war, stand er auf und kam heraus zum Leben. Nimm Jesus zum Vorbild, warte nicht länger, so du die Stimme deines Erlösers hörst, auch durch diesen Gottesdienst. Stehe sofort auf und warte nicht bis morgen. Warte nicht, bis du alt bist. Komm sofort heraus und folge Jesus nach. Jetzt. Hier, auf der Stelle. Heute ist Ostern. Heute ist der Tag des Heils. Wenn dein Heiland unvermittelt die Sphären des Todes verlassen hat, dann tu es auch in Jesu Namen. Und wenn wir bei der Analogie Jesu bleiben, dann sehen wir auch, wie er die Tage, die er noch auf Erden war, verbracht hat. Das Erste, das er zu Maria Magdalena sagte, war: Ich fahre auf zu meinem Vater. Das waren seine ersten Worte. Hat Paulus nicht gesagt, wenn ihr mit Christus auferweckt seid, dann trachtet nach dem, was droben ist? Hier siehst du Jesus leibhaftig, auferstanden. Und das erste Wort, das er zu den Frauen sagte: Rühre mich nicht an. Warum nicht? Ich fahre auf zu meinem Vater. Er trachtete nach droben. Nach seiner Auferstehung gab es für ihn nur noch eine Richtung, himmelwärts. Er trachtete nach droben und nicht nach dem, was auf Erden ist. Er sagte nicht einmal: Ich werde auffahren zu meinem Vater. Sondern obwohl noch 40 Tage dazwischen waren, sagte: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Lasst uns mal überlegen, liebe Geschwister und Freunde, was hat Jesus getan in den 40 Tagen nach seiner Auferstehung? Womit war sein Leben erfüllt? Was waren seine Ziele? Wir sehen, der Herr trachtete nach dem Reich Gottes. Er ordnete die Dinge seines Königreichs. Er war durch mit der Welt und er war durch mit dem Grab. Obwohl er in den 40 Tagen noch vieles zu tun hatte, aber das Streben seines Herzens war sein himmlischer Vater. Jeder von uns hat noch seine 40 Tage hier auf der Erde, nach seiner Auferstehung. Seien sie kurz oder lang, aber eins sage ich dir, sie werden bald vorüber sein. Und die Zeit unserer Himmelfahrt ist gekommen. Deshalb lasst uns unser Auferstehungsleben hier auf der Erde ebenso verbringen, wie Jesus es getan hat. Auf den Himmel gerichtet, auf das, was droben ist und nicht auf das, was auf Erden ist. Der Herr verbrachte seine Tage nach der Auferstehung mit viel Zeugnis, mit viel Manifestation seines auferweckten Lebens. Denken wir an die Emmaus-Jünger, an die drei Frauen am Grab, an die Jünger hinter den verschlossenen Türen, an den Fischzug des Petrus, an das Frühstück am Ufer und auch an die 500 Brüder, denen sich der Auferstandene auf einmal offenbarte. Sein Wirken konzentrierte sich darauf, die Echtheit seiner Auferstehung zu erweisen. Hörst du? Jesu Leben konzentrierte sich darauf, die Echtheit seiner Auferstehung zu erweisen. Und Freunde, so wollen auch wir es machen, die wir mit Christus auferstanden sind. Seit unserer Auferweckung mit Christus haben wir nur ein Bestreben, nämlich himmelwärts. Und zugleich wollen wir unseren Menschen die Echtheit unseres neuen Lebens in Christus zeigen. zur Verherrlichung Gottes, der so Großes an uns getan hat. Und darum lebe so in dieser Welt, dass deine Freunde keinen Zweifel mehr daran haben, dass du von den Toten auferstanden bist und dass du ein neuer Mensch geworden bist. Hast du gehört? Wir wollen so leben in diesen uns doch verbleibenden 40 Tagen seit unserer Errettung, dass die Menschen sagen, jawohl, er ist ein anderer Mensch geworden. Jawohl, er ist von Neuem geboren. Dieser Mensch ist auferstanden von den Toten mit Christus Jesus. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. So hat Jesus es getan. So verbrachte er sein Auferstehungsleben. Zum Zeugnis für Menschen und zum Trost für seine verwirrten Freunde. Er kümmerte sich um die Dinge des Reiches Gottes. Und deshalb zum Schluss unser Wort. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, und nicht nach dem, was auf Erden ist. Sind heute Menschen hier im Raum oder an den Bildschirmen, die den Auferstehungsruf ihres Gottes heute gehört haben? Hast du heute gehört? Dann rufe ich dich im Namen Jesu, komm heraus aus deinem alten Leben. Steh auf und wandle. Trachte nach dem, was droben ist. Und folge Christus nach. Heute sollst du dein persönliches Ostern erleben, indem du mit Christus Jesus auferweckt bist. Aus den Toten. Halleluja. Halleluja. Und alles Volk sagt Amen. Wir stehen auf miteinander. Halleluja. Gibt es heute Morgen Menschen hier, die den Ruf Gottes vernommen haben? Hast du Jesu Ruf vernommen? Streck doch deine Hand aus. Hast du Jesu Ruf vernommen? Hast du gehört, dass Gott dir ein Leben, ein neues Leben schenken will? Dann wollen wir für dich beten. Wenn du möchtest, darfst du dich melden. Ganz kurz. Gott möge dich segnen. Halleluja. Vater im Himmel, ich preise dich, dass wir heute etwas lernen dürfen, auch von unserer Auferstehung mit dir. Ich danke dir, dass du unseren lieben Freunden, die deinen Ruf vernommen haben, dass du ihnen das neue Leben schenkst. Jetzt hier und auch heute. Ich danke dir, mein Gott, und auch unsere lieben Glaubensgeschwister, die manchmal aus der Freude der Auferstehung aufgrund ihrer mühseligen Zeit und ihres mühseligen Erlebens auch manchmal am Glauben verzweifeln. Schenk ihnen ein neues Ostern. Lass uns erinnern, dass wir auferweckt sind mit Christus. Halleluja. Und so trachten wir nach dem, was droben ist. Amen.